BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Itzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Heute bei uns zu Gast ein musikalischer Tausendsasser. Schon als Zehnjähriger ist er auf der Bühne gestanden und mit seinen Holledauer Musikanten ist er seit vielen Jahren auf den bayerischen Bühnen unterwegs und auch in der ganzen Welt unterwegs. Bei uns heute im Ratsch erzählt er aus seinem Leben, von der Musik und was ihn so antreibt und dass er ein neues Projekt hat, das heißt Oper Weiß-Blau. Ich sage grüß Gott und herzlich willkommen aus der Holledau, der Helmut Schranner.
Grüß euch, gut miteinander.
BR Heimat hier im Vormittagsratsch habe ich die Ehre. Heute mit Helmut Schranner und das war er gerade musikalisch auch, Helmut Schranner und seine Holledauer Musikanten. Helmut, du hast ein neues Projekt auf die Beine gestellt oder steht an. Das nennt sich Oper Weiß-Blau. Was muss man sich da vorstellen?
Das Projekt haben wir eigentlich zu zweit gemacht. Das ist die Franziska Rabel und meine Wenigkeit. Und wir haben im Libanon haben wir uns getroffen und durch einen Zufall sind wir auf Oper Weiß-Blau gekommen, weil das eine Opernsängerin ist und ich habe halt einen Platz gehabt bei und haben gesagt, das, wie ist es, wenn man das zusammen mischt? Und so ist Oper Weiß-Blau entstanden.
Mir ist dann zunächst mal in den Sinn gekommen, weil es auch kürzlich schon Thema war mit Helmut Schleich. Es gibt ja diese schöne Reihe Opern auf Bayerisch, aber das ist eher was Literarisches und du ziehst das ein bisschen anders auf.
Ja, also bei Oper auf Bayerisch ist es mit Gerd Anthoff, Lernberg und Glockner.
Der Conny Glocker, ja. Glocker.
Und bei uns ist es rein musikalisch. Also bei uns wird wenig geredet, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist für mich. Ich rede aber sehr viel.
Deswegen sitzen wir halt zusammen.
Genau. Und ja, und bei uns ist es rein musikalisch und zwar kann man Oper Weiß-Blau eigentlich ganz schlecht erklären, weil man muss einfach singen. Weil wenn man sagt, du verbindest Oper mit Kurglocken oder mit Alphorn oder mit Lefischlang, dann gelangt sich jeder den Kopf hin. Und es ist kein Symphonieorchester dabei oder Kammerorchester, sondern eine reine Blaskapelle, die eine Frau begleitet, die so eine reine, fantastische Opernsängerin ist. Von München natürlich, Franziska Rabel. Mhm. Mhm.
Du bist seit vielen, vielen Jahren mit der bayerischen, mit der bodenständigen Musik von uns, auch von deinem Landstrich eben, von der Holledau, von der Hallertau verbunden. Aber deine Anfänge und dein Werdegang, das schaut ein bisschen anders aus und da sind schon viele Einflüsse mit hineingekommen. Und das würde mich jetzt mal interessieren, wie das alles zustande kam. Und darum müssen wir jetzt, würde ich sagen, ganz von vorn anfangen. Und das heißt, das heißt, wir sind im Jahr 1964 und da sind wir in Nandlstadt.
Feistenberg, Altgemeinde Eirischwand.
Aha.
Ja, ja, ist schon wichtig.
Ja, absolut.
Jetzt kommen wir zu Nandlstadt, weil wir aufgekauft worden sind, ja.
So, also lass uns anfangen 1964, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, was da alles war. Aber dann beginnen die Kindheitsjahre und ja, erzähl ein bisschen, wie das bei dir abgelaufen ist.
Ja, das Besondere, das, was ich jetzt immer nachhole, ist, ich habe bis 5 Jahre nicht sprechen können. Also ich habe einfach nicht reden können. Ich habe einfach so Geräusche gemacht. Die haben gewusst, aha, jetzt hat er Durst, weil ich es gemacht habe. Dann haben sie gewusst, aha, jetzt hat der Helmut die Durst.
Und das ist jetzt aber kein Witz, oder?
Das ist kein Witz, ne?
Weil es gibt, das fällt mir jetzt gerade ein, das haben wir im Vorgespräch jetzt nicht thematisiert. es gibt bei uns, vielleicht kennst du die kleine Geschichte, es gibt so einen Spruch, wo der Bub die ganzen Jahre nichts sagt, bis er 6 Jahre alt ist und die ganze Familie ist traurig und irgendwann sagt er dann doch was. Und die Familie ist erstaunt und warum redest du denn? Du kannst ja reden. Und dann sagt er, bisher hat es nichts gebraucht.
Genau.
Aber das war es bei dir nicht ganz so?
Naja, nicht ganz so. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. ich habe halt dann irgendwie das Renault gefangen. Bin aber ganz normal in die Schule gekommen, ja, mit 6 Jahren und mit 8 Jahren habe ich so ein Klavier gesehen in der Schule, bei uns in der Grundschule in Nadelstadt. Und ja, da habe ich ein bisschen rumgelimpert. Dann hat mein Vater war damals auch Hochzeitslader und so und hat auch mit dem Ruderjackel zusammengesungen. Und von dem habe ich auch das Musikalische. Und dann hat der gesagt, also Bub, Klavierunterricht. Und das war dann ein Klavierunterricht damals in der Schule. Also das war ja, hat 10 Mark gekostet, undenkbar halt. Und nach einem halben Jahr ist der Klavierlehrer zu mir heimgekommen, also zu uns heimgekommen, nach Feistenberg. Und es war nicht die Richtung, was ich eigentlich wollte. Also der wollte halt einfach nur klassisch, was ich jetzt bereue, und nur Etüden und so. Und ich wollte halt einfach nur so Bad Rivers of Babylon. Das war meine Welt. Also das habe ich nicht gespielt. Das hat ihm aber gar nicht gefallen. Und das habe ich 2 Jahre lang durchgezogen. Und der hat einen Holzhax gehabt. Das ist ein alter Chordirigent gewesen von Mainburg. Leider schon gestorben. Und der hat dann seinen Holzhax immer so auf den Tisch aufgelegt, am Wohnzimmer. Ich habe Klavier gespielt. Und
weil der kriegsversehrt war? Oder
keine Ahnung. Vielleicht hat ein Schüler ihm abgenommen. Keine Ahnung. Auf alle Fälle. Und wir haben so einen Stuhl gehabt. Das war so ein Klappstuhl. Und zwar, da war die Lehne angemacht mit dem Fuß. Und wenn man den, der war, die Handlehne war locker. Jetzt, wenn man das noch ein bisschen weiter raufgezogen hätte, dann war der Fuß umgeschnackelt, dann fällt der Stuhl um. Und der ist mir eigentlich dann als Bursch schon ganz schön auf den Geist gegangen. Da war ich dann schon 10. Dann habe ich ihm oben so 1 Zentimeter weggeschnitten vom Fuß, also wo das so drin ist. Und er hat immer da drauf gespielt und tatsächlich hat er dann gezogen, war der Holzfuß auf dem Tisch und er war auf dem Boden. Und in dem Moment ist mein Vater reingekommen, habe ich auf Bayerisch gesagt, eine gescheite Fotzen gekriegt und der Klavierunterricht war zu Ende. Das war mein Werdegang, also vom Klavierspielen. Und dann habe ich jetzt selber weitergemacht mit Akkordeon und Klavier und so. Ja, und dann habe ich mich jetzt so durchgewurschtelt.
Naja, also durchgewurschtelt, also das sagst du so salopp, also da liegt ja schon ein Werdegang dahinter. Wenn wir das jetzt weiterverfolgen, nach der Schule oder auch schon in der Schulzeit, hast du im elterlichen Betrieb ein bisschen mitgeholfen?
Ja, wir haben einen Getränkevertrieb gehabt, aber ich habe in der 9. Klasse war ein Lehrer da, der war sehr musikalisch und der hat die erste Gruppe, Blue Eyes haben die damals geheißen, gegründet. Und dann bin ich in die Lehre gekommen, ich bin gelernter Konditor, ja, ganz ein Süßer. Und in der Zeit habe ich dann immer mit die Blue Eyes gespielt, Hochzeiten und so. Das waren die Anfänge. Also eine Capri-Orgel werde ich nie vergessen. Eine rote Capri-Orgel hat mir mein Vater gekauft für 300 Mark. Und eine Leslie, das war einfach gigantisch. Und so ist halt dahingegangen bis nach dem Lehrjahr. Dann bin ich zur Bundeswehr gekommen. Und in der Bundeswehr habe ich aber dann schon mit einem ganz guten Freund, mit dem Robert Häusler, das Helbert-Duo aufgemacht, also zu zweit. Und da haben wir ziemlich viel gespielt, besonders so Tanztee im Gebirg drinnen. Also da waren wir dann 3 Monate im Berchtesgaden. Aber wir haben halt einfach nur für, also ab 60 aufwärts gespielt. Also nur solche Sachen.
Da reden wir in einer Zeit von in der 80er Jahre bis 90
genau,
oder sowas war das.
Genau, richtig. Und ja, und nach der Bundeswehrzeit bin ich dann wieder zurückgekommen als Konditor, aber das ist ja so unwahrscheinlich gut bezahlt, da ich mir gedacht habe, nein, so viel Geld möchte ich gar nicht verdienen, hahaha. Dann habe ich einen 2er Führerschein gekriegt und dann bin ich zum Lastwagenfahren gegangen. Also ich war dann Springer, ich habe eigentlich alles gefahren. Ich habe einen Rappen gefahren, ich habe einen Lastwagen gefahren, ich habe einen Selbstlader gefahren, ich habe einen normalen Lader gefahren und so in die Sachen.
Woher kommt der Führerschein? Von der Bundeswehr?
Nein, den haben wir selber zahlen müssen.
Aha.
Also den haben wir selber gemacht und da haben wir sofort das Doppelte verdient. Und man ist abgeholt worden von daheim. Also, Also undenkbar. Und mein Problem war halt, ich bin meistens spät zur Arbeit gekommen, besonders im Fasching, weil wir haben ja gespielt bis um drei. Ja, aber um drei ist aber da gegangen als Konditor. Also das war halt sehr schwierig. Mhm. Ja, und dann, das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht. Und dann ist bei uns der Fahrer ausgestiegen, der Bierfahrer vom Getränkevertrieb, was meine Mutter gemacht hat. Also mein Vater ist leider 81 gestorben. Und dann bin ich als Bierfahrer habe ich halt angefangen. Und da ist halt so gewesen, das war jetzt nicht meine Erfüllung. Ja. Und dann habe ich habe dann immer schon gesagt, ich möchte was anderes machen. Und irgendwann habe ich dann einen Hugo Strasser kennengelernt, auf sehr komische Weise.
Da kommen wir gleich drauf.
Und da kommen wir dann drauf.
Helmut Scharander hat selber einige Jahre als Bierfahrer gearbeitet im elterlichen Betrieb. Und ja, gelernter Konditor auch. Dann hast du, nachdem die Musik dir ja schon von Anfang an im Blut gelegen hat, hast du dich für eine musikalische Ausbildung noch entschlossen?
Naja, ich habe mich schon entschlossen, nur das Problem war halt, meine Mutter hat gesagt, spinnst du? Also du hast jetzt, du sollst mal das Geschäft irgendwann übernehmen, du sollst den Getränkevertrieb weiterführen. Und ich habe bei jedem Tragel Bier, was ich austrunken habe, mir gedacht, ach, schlimm. Weil wir halbwegs Tagel rauf, halbwegs Tagel oben, Lager drauflegen, das war nicht mehr weit. Und wir haben in Nadelstadt, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, wir haben in Nadelstadt einen Jazzclub gehabt oder gegründet. Der Hofstädter Fred und ich, wir haben den Jazzclub gegründet, weil wir halt einfach gern gejazzt haben, ja, improvisiert, Swing gemacht. Und mein Vorbild war immer der Strasser. Hugo Strasser war immer schon mein Vorbild, weil mir einfach die Musik gefällt hat. Mr. Ackerbilk oder Benny Goodman, das waren meine Sachen. Glenn Miller, das ist meine Musik. Ja, und dann war es so, dass geheißen hat, der Hugo Strasser hat 60. Geburtstag. Und er feiert im Bayerischen Hof. Und ich habe halt immer, vielleicht habe ich ein bisschen auf die Pauke gehauen, weil ich gute Connections gehabt habe vom Musikspielen. Dann haben die gesagt, ja, das war halt super, wenn wir zu dem Konzert hingehammerten, also der Jazzkreis. Aber es gibt keine Karten mehr. Dann sage ich, ja, das gibt's ja nicht. Ich kenne den Portier vom Bayerischen Hof, den kenne ich in einem Monat, den frage ich. Der hat hundertprozentig noch Karten. Ja, dann mach das. Gut, dann habe ich da angerufen und sagte, der Mann hat, also tut mir leid, Helmut, ich arbeite nicht mehr dort. Oh, also ich brauche unbedingt die Karten, ja, da kann ich dir nicht helfen. Und dann habe ich mir im Telefonbuch das rausgesucht, Hugo Strasser, der steht tatsächlich im Telefonbuch, ist der drin gestanden, und ich rufe da an und er geht hin. Irgendwann mich trifft der Schlag. Also ich war wie so ein Zinssoldat am Telefon gestanden. Und dann hat er gemeint, ja, wie auf ihrem Kim. Ja, sag ich, mir gefällt die Musik und so, und ich hätte, leider kriege ich keine Karten mehr von einem Konzert, Herr Strasser, und mich würde es halt interessieren, ja, wie alt ich bin. Ja, ich bin jetzt so 22 Jahre alt. Ja, also das hat ihn dann fasziniert, und wir haben fast eine Stunde geredet. Und irgendwann hat er gesagt, ich gebe dir eine Telefonnummer, da rufst du an. Und dann brauchst du, wie viele Karten brauchst du? Dann sage ich, 8. Ja, gut. Dann habe ich da angerufen, dann hat die Frau gesagt, hat sich auch nicht gemeldet, hat gesagt, nein, wir sind ausverkauft, also geht nicht. Dann sage ich, aber der Strasser hat das gesagt, ja, wir haben ja schon noch 8 Karten, aber die sind wie ihm selber. Dann sage ich, keine Ahnung. Ja, sie ruft mich zurück. Dann hat sie mich zurückgerufen, hat gesagt, also das stimmt, sie haben einen Platz. Und dann war der Tag X da, und was schenkt man so einem Mann? Also ich habe es nicht gewusst, weil irgendeine Flasche Wein war mir einfach zu kriegen. Dann habe ich mir Xenthal in Gesichts, habe ich eingetragen, und man muss sich das vorstellen, das kannst du ja nicht einpacken, das schmiert ja und ist ja fertig. Also habe ich es einfach nur am kleinen Finger drauf gehabt und bin am Bayerischen Hof einmarschiert, bin ich zur Bühne, er steht dort. Er sieht mich und sagt, du bist der Schraner. Dann habe ich, sage ich, ja. Und dann habe ich ihm gratuliert. Und dann habe ich ihm das Gesicht gegeben und hat er gesagt, seit dem Krieg, hat er gesagt, habe ich kein so Geschenk gekriegt. Und wir telefonieren dann nach dem Konzert, morgen oder übermorgen. Dann ruft er mich an, das Konzert war super. Dann waren wir schon bei du. Und dann hat er mich angerufen nach zwei Tagen und gesagt, du Helmut, ich spiele in der Meistersingerhalle. Möchtest du mitfahren? Sag ich, wie mitfahren? Ja, mit dem Orchester. Ja, und dann sag ich, ja, natürlich. Und ich habe alles abgesagt. Dann waren wir in der Meistersingerhalle in Nürnberg. Und dann war das ein Riesenball mit 3000 Leuten. Und ich war an einem Platz geguckt von lauter sehr, wie soll ich jetzt sagen, erfahrenen Menschen, älteren Menschen. Also die Jüngste, glaube ich, war da 65. Und ich war ja, da war ich ja nur jung. Ja, und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt sitze ich einfach nur da, ich hätte schöne Musik, aber ein bisschen langweilig ist auch. Gehst du mal zu so einer Dame hier und fragst, ob sie tanzen möchte. Dann habe ich es gefragt und dann hat die Dame gesagt, nö, möchte ich nicht. Dann habe ich gedacht, naja, sauber. Dann habe ich mich wieder hingeguckt. Und um 10:30 sagt der Strasser auf der Bühne, er hat einen Musikkollegen da, der spielt Klavier, der soll doch bitte auf die Bühne kommen, das ist der Helmut Schronner. Ich habe mir trifft der Schlag. Und man denkt, ja, was möchte denn, was möchte denn? Dann bin ich auf Bühnen aufgegangen und habe gesagt, also wir spielen so not new und magst du Klavier? Ich habe dann mit, ich hab Lampenfieber gehabt ohne Ende. Und dann haben wir halt das mit dem Klavier gespielt, mit dem Orchester zusammen. Und dann ist mir das erst hergekommen, weil bevor das der Ball angegangen ist, war man in seiner Garderobe und da war ein Klavier drin gestanden. Und da hat er zu mir gesagt: Du, was spielst du immer in der Band als Anfangsmelodie? Sag ich: Ja, what's you? Naja, sagt er: Spiel's einmal. Und dann hat er improvisiert und gespielt. Und darum hat er gewusst, dass ich das in der gleichen Tonart mache, wie das Orchester. Und da bin ich halt so dazu gekommen. Und das ist halt, das war der Grund, warum dass der Hugo Strasser dann bei meiner Mutter angerufen hat und hat gesagt, also er hat sich erkundigt, der Helmut war gut für die Berufsfachschule für Musik in Plattling. Den sind da oben. Und meine Mutter hat gesagt, ja, ich habe noch nie was dagegen gehabt. Also, na natürlich, selbstverständlich. Ja, genau, man denkt, so ist es.
Das heißt also, dieser Titel So What's New hat für dich ja eine ziemlich große Bedeutung, möchte ich mal so sagen.
Das hat die Bedeutung, dass das ein musikalisches Vorbild und fast musikalischer Vater irgendwie. Wir haben uns wirklich sehr, sehr gut verstanden, der Hugo und ich. Und er hat mir, wir haben uns nicht oft getroffen, aber wir haben oft telefoniert. Und das hat schon eine Bedeutung, weil ohne Hugo war ich nicht zur Berufsfachschule für Musik gekommen.
Bei uns zu Gast habe ich die Ehre, der Erzmusikant aus der Halledau, der Helmut Schranner. Helmut, du hast vom Helmut Strasser, vom Hugo Strasser erzählt und deiner Bekanntschaft und dem, dass er die sozusagen zur musikalischen, professionellen musikalischen Ausbildung gebracht hat in Plattling.
Genau, so war's. Also es hat ja da ein Aufnahmeverfahren gegeben und vorher hat es ein Vorspiel gegeben, dass man sieht, also ein Tag der offenen Tür. Und das war auch eigentlich recht lustig. Ich wollte eigentlich Klavier Hauptfach machen. Dann bin ich da runtergekommen und das war das Fräulein Fischer, sehr hübsche. Hat ein Weißbier-Ming, weiß ich auch noch. Und die hat dann gesagt, ja, Herr Schranner, also spielen Sie mir mal ein schönes Stück vor, ein klassisches Stück. Jetzt weiß man aber, dass ich jetzt auf Klassik nicht so, wie gesagt, wie am Anfang, Bad Rivers of Babylon, aber das kannst du nicht bringen. Und dann habe ich halt einfach irgendwas improvisiert. Ja, klassisches, kannst du das, machst ein bisschen mal und hin und her. Auf alle Fälle hat sie das klassisch angehört. Und hat gesagt, ja, sehr schön, ich kenne das Stück nicht. Ja, sag ich, ja, und man denkt, ja, wir den auch. Und ich soll den Mittelteil nochmal spielen. Ich sag, das geht nicht. Geht nicht. Ja, warum? Ja, sag ich, ja, weil es halt einfach nicht geht. also, Sie haben es doch gespielt. Ja, sag ich, ich habe es improvisiert. Ich habe da keine Noten, das gibt es nicht, das Stück. Ja, da habe ich mich dann richtig rausgeschossen. Also die hat dann gesagt, also tut mir leid, also das dann nicht. Ja, dann ist mir natürlich die Kinnlage schon runtergefallen und dann bin ich heimgefahren. Und da von Plattling, wenn man zu uns heimfährt, fährt man über Moschburg. Moschburg an der Isar. Und da war ein altes Musikgeschäft. Und bin da vorbeigefahren, dann habe ich ein Saxophon gesehen. Denke mir, Saxophon, mir hätte ich auch spielen. Dann bin ich da reingegangen und habe das Saxophon gekauft. Und habe mir vorgenommen, ich lerne jetzt Saxophon, weil bis zur Aufnahmeprüfung habe ich genau 3 Monate Zeit. Das muss ich doch schaffen. Und dann habe ich mir...
Das ist aber ambitioniert und ein bisschen frech auch.
Und ich habe ja in der Zeit immer noch Bier gefahren und nebenbei auch noch ein bisschen Haus gebaut. Und dann habe ich einen ganz guten Freund kennengelernt, der wohl leider gestorben ist, der ein hervorragender Saxophonist, den habe ich mir als Lehrer genommen und habe dann wirklich jeden Tag ungefähr zwischen 5 und 8 Stunden geübt. Also sehr, sehr eisern. Meine Mutter war bald ausgeflippt, weil am Anfang hört sich Saxophon nicht unbedingt schön an.
Das gilt aber für etliche Instrumente.
Ja,
ja. Also
ja, ich habe nicht Geige gemacht. Oder S-Klarinetten. Ja, und dann habe ich die Aufnahmeprüfung geschafft. Und der Tag, am ersten Tag, sind wir halt reingegangen und dann haben wir uns ein bisschen wohl gefühlt, dass wir mal die ganzen Räume kennengelernt und ich bin dann, war halt auch ein bisschen neugierig. Dann habe ich ein Tier aufgemacht, dann war ein hübsch Mädel drin gehockt, denk mir, boah. Dann schaut es mir so an, sehr schüchtern war es noch. Dann sage ich, Servus. Sie hat gesagt, hallo. Dann habe ich gesagt, die heirate ich einmal. Die habe ich dann geheiratet. Also gestern waren es 35 Jahre.
Mit deiner Afra.
Mit meiner Afra. Wobei, dass ich aber auch schon sagen muss, ich habe das zu dieser Zeit auch zu jeder gesagt. Aber bei ihrer habe ich es durchgezogen. Das muss man auch dazu sagen.
Das wird die Afra wird das verstehen. Die
kennt sie versteht es. Ja. Und Afra war ja aus Zwiesel. Und wir waren dann nicht lange beieinander. Dann... ist auf einmal schwanger geworden. Ja, und dann haben wir halt geheiratet. Da waren wir aber beide noch in der Schule unten. Auch. Ja. Und.
Was hat die Afra studiert? Oder was hat die da gemacht?
Zuerst wollte sie Cello studieren, aber die hat dann auch gewechselt auf Querflöte. Und sie ist ja eigentlich diejenige, die wo eigentlich die richtige Musikerin ist, weil. Die spielt ja am Flöngenscheiß auch noch von den Noten runter. Das kann ich nicht. Ich bin kein guter Blattspieler, aber sie spielt alles. Also, die spielt ja hervorragend Flöte, auch bei Opa Weiß-Blau spielt sie damit. Und hat Früherziehung studiert mit Hauptfach Querflöte im Konz. Mhm, also, sie ist eigentlich die richtige Musikerin. Ich bin ja nur der Musikant. Ja, das ist so. Das ist wirklich so. Der Vorteil, ich kann improvisieren, das kann sie jetzt wieder weniger, aber dafür kann sie alles vom Blattl runterspielen. Mhm. Ist der Unterschied. Genau. Und das war dann, wann war das? 89 hat mich dann Heinz Müller anfragen lassen, ob ich nicht bei den Rummansfeldner Musikanten mitspielen möchte. Und zwar suchen die einen Begleiter. Dann sage ich aber mit Saxophon, nein, hat er gesagt, brauche ich nicht. Ich brauche einen Begleiter und ich habe auch keine Noten. Also ich gebe dir Posaunennoten und du musst halt dann am Synthi begleiten. Du machst du 3 Posaunen zur Begleitung. Ja, Geld habe ich auch gebraucht, weil in der Schule verdienst du jetzt nicht so viel. Und mein erster Auftritt mit Rummans Feldner war dann 89 auf dem Nockerberg.
Aha.
Da habe ich angefangen. Und dann habe ich, von da aus habe ich dann 16 Jahre mitgespielt. Oder zum Schluss hinaus habe ich dann immer nur noch Auskäufer. Aber ich habe 16 Jahre bei ihm auf der Wiesn gespielt.
Also da bist du ja schon gleich, möchte ich mal sagen, prominent eingestiegen.
Ja, das war mir gar nicht so bewusst. Ich hab, mit der Volksmusik habe ich bis dahin ganz, ganz wenig am Hut gehabt. Ich hab, mein Ding war Jazz und Schlagermusik und so in die Sachen. Aber da bin ich dann auf Volksmusik, auf die bayerische Blasmusik gekommen und dann immer wieder mehr in die Volksmusik. Zum Beispiel, ich mache ja, hab zweifach ein Akkordeon gemacht, wo ich heute noch spiele. Und da habe ich den Nandlstädter Sänger ich begleitet. Und, oder die Dänhauser Musikanten habe ich ausgeholfen. Mit der Quetschen, also mit dem Akkordeon. Und so bin ich zur Volksmusik gekommen. Ja. Und dann war auch ein Vorbild der Otto Ebner. Das hat mir recht gut gefallen. Ja, und das ist halt dann so dahingegangen bis 2000. Ja. Da habe ich dann, ja, wie soll ich sagen, da bin ich dann zum Bayerischen Rundfunk gekommen.
Wie ist das weitergegangen nach den, oder mit den Romansfeldnern oder nach den Romansfeldnern 2000, im Jahr 2000 war man?
Ja, naja, da habe ich einfach dann wirklich sehr viele Auftritte gemacht mit ihnen. Damals war es ja so, dass man eine Festkapelle, also eine Blaskapelle in einem Bierzelt, wenn jetzt ein Volksfest 10 Tage war, dann hat man gesagt, okay, 9 Tage spielt die Blaskapelle am gleichen Ort und an einem Tag gibt es irgendeine so Partyband, also Showband. Heutzutage gibt es ja das nicht mehr. Heutzutage ist es eher umgedreht. Da fast jeden Tag eine andere Showband und meistens nur am Nachmittag eine Blaskapelle. Aber das war zu dieser Zeit nicht. Wir haben ja da um die 130 Auftritte gehabt im Jahr. Und zwar vom Starkbierfest bis zum Oktoberfest. Nach dem Oktoberfest war es dann gar. Und da war ich halt dann ziemlich lang eben, ja, 3 Jahre lang so ein bisschen der Begleiter. Und dann hat sich das aber gewechselt als Frontmann. Also ich habe dann da gesungen, habe halt meinen Spaß gemacht und habe einen Deppen gemacht. Ja, ich mag gerne mit den Leuten lachen. Und besonders im Oktoberfest, da sagt man, ja, das ist ja, da kennt man ja keine Leute nicht. Nein, das stimmt einfach nicht. Mir hat das dann schon weh da, wie wir dann nicht mehr genommen worden sind mit den Romansfeldnern. Aber wir sind nicht genommen worden deswegen, weil wir schlecht oder sonst was waren, sondern weil halt ein anderer Wirt draufgekommen ist. Und der Wirt hat uns leider, ja, rausgeschmissen. Leider. Und dann war es für mich halt auch vorbei. Dann bin ich auch nicht mehr ins Oktoberfest gegangen. Mir hat das wirklich geschmerzt. Also auch wenn man nach dem 5. Tag Oktoberfest sagt, ach, nie wieder spielen. Aber am letzten Tag sagt jeder, ja klar, nächstes Jahr bin ich wieder dabei. Also das ist, weil man dann kennt man die ganzen Leute, man kennt die Bedienungen und wir haben ja auch Spaß und man kennt auch die Chefs, die wo man raufholt zum Dirigieren, die kennt man einfach. Und das ist einfach schön, wenn du da einen Gang hingehst und dann blärt einer, hey Helmut, habe ich die Ehre, ich bin wieder da, gell? Ich gehe zum Dirigieren heute. Ja, freilich. Das hat natürlich schon Spaß gemacht. Und so, ja, es ist dann schon ein bisschen angegangen, auch in der Zeit, wo ich noch in Plattling war. Da haben wir ein Trio gemacht, zusätzlich. Und aus dem Trio ist dann eine 5-Mann-Kapelle, 5-Mann, waren wir, ja, 5-Mann, Cherry Pink, 6-Mann, Entschuldigung, 6-Mann-Kapelle, Cherry Pink waren, wo ich dann auch oft oder viel Hochzeiten gespielt habe. Und habe immer dann jonglieren müssen, was ist Romansfeldner, wie mache ich das mit Cherry Pink. Ja, und das ist gegangen dann bis 1999. Und da habe ich dann meine Holidayer Musikanten in das Leben gerufen, beziehungsweise ich habe es übernommen. Den Namen hat es schon gegeben, ich habe gefragt, ob ich den Namen haben darf, Holidayer Musikanten. Und habe aber darauf hingesessen, noch Helmut Schraner und seine Holidayer Musikanten, dass wir ein bisschen einen anderen Namen haben. Mhm. Genau.
Das, ich nenne es immer wieder so, du hast vorhin ein bisschen geschmunzelt und den Kopf geschüttelt, aber ich denke, es stimmt so und man darf es so sagen. Und wenn es ein bisschen überspitzt ist, Helmut Schraner, Holledauer Urgewächs, ist bei uns zu Gast, redet über sein Leben, gibt uns Einblick in sein Leben. Wir sind nur lang nicht fertig, weil du hast ja auch noch Projekte am Laufen, beziehungsweise die stattfinden sollen. Eines der Projekte heißt Oper Weiß-Blau. Freut mich, dass du da bist.
Mich auch, wirklich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Itzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Ja, wir haben letzte Stunde darüber geredet. Er ist aufgewachsen im ältesten Hopfenanbaugebiet der Welt. Er hat eine Konditorlehre gemacht, war dann als Bierfahrer unterwegs, hat dann in Plattling an der Berufsfachschule seine musikalische Ausbildung erhalten. Seit vielen Jahren ist er angestellter Musiklehrer in Freising und hat natürlich mit vielen Bands und Kapellen auf der Welt schon gespielt oder in unserem Bayernland gespielt. Dann ist er Kapellmeister seiner eigenen Kapelle geworden, der Holledauer Musikanten. Und ich freue mich, dass er bei uns heute zu Gast ist und aus seinem Leben erzählt und über seine zukünftigen Projekte. Nochmal grüß Gott und herzlich willkommen, Helmut Schranner.
Hallo. Grüß euch.
Wir waren bei deiner damaligen Oktoberfestzeit vorhin schon. Mhm. Es gibt mittlerweile wieder eine Oktoberfestzeit, die du das letzte Jahr mit deinen Holledauer Musikanten bestritten hast.
Ja, also das hat mich wahnsinnig gefreut. Es hat zwar einen riesen Wirbel gegeben um die Borndl-Kramerei, aber ich bin da reingerutscht durch den Peter Schöniger. Das ist mein Wirt, wo wir mich am meisten spielen. Und der hat gesagt, wenn ihr Platz gehabt bei ihm, dann die. Und das hat eigentlich im Grunde alles der Winnie Frey gemacht, das Programm. Es haben, ich glaube 53 Kapellen drin gespielt. Aber ich habe am öftersten gespielt und habe halt mit ein bisschen mitgeholfen, sagen wir mal so. Und habe mich dann gefreut, dass ich dann jetzt sagen kann, Oktoberfestkapellen, das freut mich schon. Das schmeißt mich schon ein bisschen fürri.
Helmut Schranner, der bei uns heute im Studio sitzt und der dann noch über sein neues Projekt erzählen wird, Oper Weiß-Blau. Aber wir müssen vorher noch etliche Sachen abhandeln. Deine Musical-Aktivitäten, auch deine Musikschulaktivitäten. Das haben wir jetzt die letzte Stunde außer Acht gelassen, weil wir nur auf sozusagen die Blaskapellen oder die musikalische, die eigene musikalische Karriere gegangen sind, auf die eigenen Aktivitäten. Aber du hast ja schon, wenn ich es recht sehe, 1990 mit deiner Frau eine Musikschule gegründet.
Genau, die Papageno Musik lernen. Die haben wir gegründet, zu zweit. Die hat jetzt, jetzt haben wir fast wieder ein Jubiläum.
Mhm. Also was ich schon spannend finde, du hast dann Mordsenergie, die dich antreibt, da und dort aktiv zu sein in verschiedensten Bereichen. Woher kommt diese Energie?
Aus dem Körper. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber ich bin halt einfach, bin nicht einer, der wo so daheim sitzt und damals dreht, sondern ich habe immer neue Ideen und dann, wenn ich mir was vornehme, dann möchte ich es auch durchziehen. Ja? Darum vielleicht auch diese Großprojekte mit den Musicals, was wir gemacht haben, da Frau und ich, also meine Frau und ich. Das, da hat jeder gesagt, ja, du spinnst ja, das geht nicht. Und wir haben es trotzdem durchgezogen und es hat super funktioniert.
Weil du das gerade ansprichst, die Energie kommt aus dem Körper. Wir haben aber im Vorgespräch abgeklärt, dass wir das ansprechen dürfen, auch öffentlich. Die hat es gesundheitlich ja auch schon einigermaßen gebeutelt. Du bist Jahrgang 64, also letztes Jahr war der 60. Geburtstag.
Jawohl.
Und 2015 hat es dich gesundheitlich sauber erwischt und dann vielleicht nochmal Ärger, ich weiß es nicht, wie man es werten muss oder ob man es überhaupt werten muss, 2022 hat es dich nochmal arg gebeutelt. Erzähl uns das ein bisschen.
Naja, 2015 wollte ich eigentlich eine Lagerfeier machen und man soll nicht mit dem Benzin spielen. Also alle, die das jetzt hören, niemals Benzin. Ich habe einen Benzin genommen, 5 Liter, habe das sehr zum Anheizen und habe mir so eine Leine gezogen. Nur der Wind hat diese Benzinwolke genau über mich getragen und dann habe ich gezündet. Und dann bin ich halt abgeflogen wie eine Rakete. Und dann war ich halt, ja, am Anfang habe ich nur Haut gehabt, aber dann habe ich nichts mehr gehabt. Und da war ich dann 12 Tage in Bogenhausen, aber die Haut die kommt schnell wieder zurück. Ich möchte mir gar nicht glauben, wie schnell, dass sie eine Haut reparieren lässt. Also irre. Ja, das war 2015. Und 2022, das war eigentlich ein kleiner Eingriff gewesen. Und zwar, da haben sie mir die Galle runter rausgenommen. Also die ist mir nicht übergegangen, sondern die haben sie mir einfach rausgenommen. Und da sind halt etliche Fehler passiert. Und bis man die Fehler repariert hat, das war dann in einem anderen Krankenhaus, also rechts der Isar. Und ich möchte jetzt auch erwähnen, der Oberarzt Philipp Veit und der Professor Demir haben mir einfach das Leben gerettet, weil die haben, es waren diese Leitungen waren unterbrochen von der Galle und es waren 23 Operationen, also 23 Mal haben sie mich weggebeamt. Ist zwar schön, wenn man gut schlafen kann, aber 23 Mal ist halt schon viel. Und ja, und das hat mich dann schon sehr gebeutelt. Aber ich muss sagen, da hat mich meine Frau brutal unterstützt. Also die war immer da und auch, es ist immer schön, wenn man Freunde hat, also richtige Freunde. Und da hat man nicht viel. Aber den möchte ich schon erwähnen, der Eberhard Adi, das ist ein Musikant von mir, der hat mir unwahrscheinlich geholfen. Also wirklich, der ist der Hammer. Wir sind wie ein altes Ehepaar. Wir streiten wie Zau, aber irgendwie mengen wir uns total gern. Der Eberhard, ja. Ja, und nach dem ist halt wieder ein bisschen langsamer gegangen, weil es war ja Corona-Zeit und weil wir ja von Opa Weiß-Blau geredet haben, wir haben ja vor Corona ja das Projekt in die Welt berufen oder ist entstanden und dann ist Corona gekommen und dann war meine Krankheit, dann haben wir eine ziemlich lange Pause gehabt und das hat natürlich dem Projekt schon geschadet, weil wir weil wir einfach keine Auftritte gehabt haben. Und dann haben wir, ja, wie ich dann aus dem Krankenhaus wieder rausgekommen bin, oder nach anderthalb Jahren Krankheit, ist halt dann wieder losgegangen. Mhm. Genau. Aber jetzt geht es mir wieder einigermaßen, sieht man ja, ich bin jetzt wieder Väter geworden. Also.
Der Musikant, Dirigent, Tonstudiobesitzer, weitgereister Kapellmeister Helmut Schranner ist bei uns zu Gast. Helmut, wir haben gerade die Musicals angesprochen, die du mit initiiert hast. Da haben wir 2008 war das erste Musical Tanz der Vampire.
Ja, das ist eigentlich eine recht lustige Geschichte, obwohl, nein, so lustig ist es gar nicht. Und zwar, meine Frau und ich, wir sind sehr sozial eingestellt. Und unser damals Hauptschule, Mittelschule, jetzt Mittelschule, da hat es immer geheißen, naja, die in der Mittelschule oder die in der Hauptschule, die sind die Deppen, die bleiben über und die kennen nichts und so. Und das hat mich immer schon gestört. Weil das werden unsere Arbeiter, die werden Maurer, die werden Elektriker und so weiter. Und in Deutschland kommen wir ja alles ausbauen. Man kriegt vielleicht erst mit 20 Jahren das Hirn oder den Schalter, wo man dann sagt, ich möchte jetzt was machen. So ist es jetzt an mir gegangen. Ich war auch ein fauler Hund. Aber es hat halt irgendwann einmal Schnäckel gemacht. Und dann habe ich gesagt, wir möchten Tanz der Vampire machen. Und zwar mit der Schule zusammen. Und zwar, dass alle Schulen, Gymnasium, Realschule, Mittelschule, Berufsschule, also alles, was man sich vorstellen kann, in einen Topf reinwirft. Weil eins ist klar, alle sind Menschen. Ja? Und die haben wir dann verbunden und es waren über 300 Mitwirkende mit der Grundschule. Die haben so ein Schnittchen gemacht. Und das Lustige ist ja, also so Tanz der Vampire kriegt man ja nicht einfach von der Lizenz her, das musst du ja zahlen. Und da habe ich ein Glück gehabt, weil das ist, die Vereinigten Bühnen in Wien haben da die Rechte gehabt. Und da habe ich angerufen, dann haben die gesagt, ja, also Schüler, maximal 60 Minuten Aufnahme, also Vorstellung und muss gespendet werden. Sag ich, ja, mache ich. Und maximal dreimal. Ich habe zwei Besetzungen gehabt. Also, dreimal, das ist ja gar nichts. Und dann gibt es einen ganz, ganz berühmten Mann, der war 20 Jahre in Hollywood war, Sylvester Levay. Und der wohnt bei uns in der Nähe. Der hat das Musical Elisabeth oder Mozart oder Rebecca geschrieben. Und zu denen bin ich einfach hingefahren. Also ich habe gesagt, ob ich mal kommen darf. Dann hat seine Frau gesagt, ja, kommen Sie. Die sind aus Ungarn. Und dann war das super bei ihren dort. Dann habe ich gesagt, Herr Levay, wir kriegen einfach mehrere Vorstellungen. Dann sagt, weißt du, dann nimmst du ein bisschen Gesellschaftes mit nach Wien, gibst du ihr das, der Frau Blott, und dann wirst du schön, sagst du schönen Grüß von mir, bekommst du. So war das. Und ich genauso habe ich es gemacht. Und ich habe dann Angst gehabt, dass wir mir überprüft werden, weil wir haben dann die Proben auch offiziell gemacht, also offene Proben, also als Vorstellung. Also haben wir es insgesamt 12 Mal gemacht. Und ich habe diese Frau damals gefragt, wann sie im Urlaub geht. Der Gespräch und hat gesagt, ja, im April ist sie 3 Wochen nicht da, weil sie macht sie Afrika und so. Und genau in die 3 Wochen habe ich es dann gemacht und habe aber sie eingeladen, aber mit dem Wissen, dass sie ja im Urlaub ist. Also es ist dann nicht kontrolliert worden. Und dann haben wir halt das durchgezogen. Und es war ein Riesenerfolg. Es sind 12.000 Euro überblieben und die haben wir dann im Kinderkrankenhaus Landshut überreicht mit der Hilfsorganisation Wir helfen heilen. Mhm.
Für das Kinderkrankenhaus Landshut hast du dann ein paar Jahre später nochmal eine große Summe spenden können durch das zweite Musical, was ihr da gemacht habt.
Genau, das war Sister Act, das war 2015 und das habe ich dann mit den mit Stage in Hamburg auskattelt. Also man merkt, dass man manchmal mit Getränken oder mit Fleisch oder Weißwürste mehr erreichen kann, wie mit Geld. Also mir hat das Sister Act genau 50 Weißwürste gekostet und 25 Brezen. Und dann habe ich das machen dürfen. Aber natürlich immer zu einem guten Zweck. Und das Sister Act war sehr, sehr aufwendig. Also so aufwendig, dass man in einem Jahr, also ein komplettes Jahr, war alle 5 Tage in der Woche war der Probe. Also das komplette Jahr durch. Also sehr viel Aufwand. Und das waren dann auch 15 Musiker, da haben tolle Dauer auch gespielt. Und das war ein Riesenerfolg, war sogar dann im bayerischen Fernsehen, also in der Abendschau. Also es war ein Riesenerfolg. Und das größte Kompliment war dann von Stage, von der Chefin, damals hat sie das gewechselt mit den Chefs. Das war zuerst der Moko Hara und dann war es eine andere Frau. Und die hat gesagt, die habe ich dann kennengelernt im Deutschen Theater und die hat dann gesagt, Herr Schraner, ach, Sie sind das. Sie bekommen von mir nichts mehr. Dann haben wir gedacht, ach, es war doch gar nicht so schlecht, das war doch gut. Dann hat sie gesagt, eben, leider zu gut. Und das war ein Riesenkompliment. Aber wie gesagt, jetzt bin ich auch in die Jahre gekommen und wir haben gesagt, also macht man nichts mehr. Wir wollten nur einen Brandner Kasper machen, aber dann ist Corona dazugekommen und dann haben wir leider das nicht mehr durchführen können.
Vor Corona war es auch so, dass du mit deinen Holledauer Musikanten, wenn ich es jetzt recht beieinander habe, 43 Mal sogar im Ausland warst, also wo alle 5 Kontinente bereist worden sind. Erzähl uns da ein bisschen, wie kommt sowas zustande?
Naja, wir waren in Sydney 14 Tage. Das ist über irgendeinen Bäcker gelaufen. Der hat mich angerufen, ob ich da spielen möchte. Der möchte ein Oktoberfest machen. Nein, und die anderen Sachen ist ganz viel vom Bayern-Tourismus ausgegangen oder von der FMG, also vom Flughafen, wo man halt Tokio, Sibirien, ich war 6 Mal in Sibirien, Russland, Ukraine, also dann Italien, dann England, also wo man sich vorstellen kann. Aber das waren halt einfach nur lauter kurze Auftritte, also hingeflogen, zum Beispiel Tokio, hingeflogen, gespielt, wieder heimgeflogen. Also das war ziemlich sogar stressig. Aber andererseits auch wieder schön, weil man halt einfach diese Kulturen von den anderen Menschen, von den anderen Ländern lernt. Und ich war dann auch selber in Afrika, in Bidi Bidi, wo es 250.000 Flüchtlinge dort leben. Und da habe ich so einen Lastwagen gebaut in der Corona-Zeit mit einem Spezi. Und das haben wir als Kulturmobil nach Afrika gebracht. Und da haben wir halt auch gespielt. Genau.
Weil du vorhin schon gesagt hast, dass deine Frau und du, dass ihr sozial eingestellt seid und immer so einen Hintergedanken habt, auch oft für Konzerte und für den Effekt dann. Ihr habt eine ganz pfiffige und interessante Schulranzenaktion mal gestartet.
Ja, das war, wir waren dreimal in El Paso, und zwar in der Bundeswehr, die haben jedes Jahr Oktoberfest gehabt. Und da habe ich dann einen wunderbaren Freund kennengelernt, und zwar den Chef, an Klaus Habersetzer, 3-Sterne-General. Ist ein Riesen, also schon was. Und die haben eine eigene Schuhplattler-Mannschaft gehabt, Deutsche, aber die in El Paso stationiert waren. Und Mexiko, meint man, das ist ein reiches Land. Das kannst du vergessen. Also in El Paso, also Juarez zum Beispiel, das ist die Grenzstadt zum El Paso von der Stadt. Und wenn man da vielleicht 10 Kilometer drüber fährt, dann ist das wirklich sehr, sehr arm. Also wirklich sehr arm. Und man muss wissen, Kinder, die keinen Schulranzen haben und kein weißes Hemd, dürfen nicht in die Schule, also zu dieser Zeit. Und dann haben die Holidauer Musikanten, also und ich natürlich, haben wir Konzerte gemacht und haben Schulranzen statt Eintritt genommen. Und da sind dann 2500 Schulranzen zusammengekommen, und die hat dann die Bundeswehr eigentlich geschmuggelt. Und zwar von Deutschland nach Amerika und von Amerika dann nach Juarez in der Schule. Und da war ich bei der ersten Übergabe, das waren dann 300 Schulranzen, als erste Lieferung haben wir dann übergeben, und die haben sich natürlich super gefreut, und die Kinder waren, also das werde ich nie vergessen, in die Kinderaugen zu schauen, und wie die glücklich waren. Irre. Und wir haben es ein bisschen in die Bredouille gebracht, weil das waren ja dann mehrere Schüler. Also haben die mehrere Lehrer gebraucht. Also da haben wir ganz schöne Wirbel verursacht. Aber es ist alles gut gegangen, und die 2500 Schronzen sind gut angekommen.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit Helmut Schranner aus der Holledau. Leiter der Holledauer Musikanten, Dirigent, Musiklehrer, Tonstudiobesitzer. Und mit seinen Holledauer Musikanten war er als Botschafter, darf man sagen, schon auf der ganzen Welt unterwegs. Helmut, und unter anderem wart ihr auch einmal im Libanon, und das hat insofern eine Bedeutung, weil es Konsequenzen für neue Projekte hat. Erzähl davon.
Ja, wir waren eingeladen vom deutschen Botschafter am 3. Oktober, dass wir einfach ein Stück aus Bayern bringen. Der hat da einen Haufen Leute eingeladen, das war in Beirut. Und ja, wir spielen halt auch, also wir spielen im Ausland rein bayerisch, und auch mit den Glocken, Chorglocken oder mit den Läfen. Und da war Probe. Natürlich, bevor das die Veranstaltung losgegangen ist in Beirut. Und da war ein Sinfonieorchester da war eine Sängerin, die hat da die Nationalhymne gesungen, und wir haben halt einen Soundcheck gehabt. Und dann waren wir fertig, dann ist die Sängerin zu uns rübergekommen. Ganz so hübsche. Und mein Englisch ist jetzt nicht unbedingt das Beste, also eigentlich gar nicht. Und dann sage ich zu ihr: Hi, you come from? Ha? Dann hat sie gesagt: Ja, von Minger. Dann sage ich: Ja, dann brauche ich überhaupt nicht Englisch reden. Dann hat sie gesagt: Du kannst mit mir ganz normal reden. Das war die Franziska Rabel. Ja, und dann haben wir uns gut unterhalten. Und nach der Veranstaltung, da war der Christian Springer noch da, weil der ist mit dem Orient Aktion, was der da alles macht mit seiner Gruppe, war halt da zu Besuch auch. Und dann haben wir uns auf Nacht noch der Vorstellung zusammen geredet und haben gesagt, Mensch, wo gehen wir hin? Ja, gehen wir in einen Pilzpub oder so. Und in Beirut gibt's ein Opernpub. Also das heißt, da wird nur Opernmusik gespielt, ist aber eigentlich für junge Leute und kann man sich gar nicht vorstellen. Und da sind wir dann hingegangen. Und ja, und das war recht lustig und wir haben einen riesen Gaudi gehabt. Ich habe einen toten Fisch gesungen. Also es war richtig cool. Und wenn wir dann heimgefahren sind, sagt der Begleiter von der Franziska Rabel, Mensch, du kannst euch das nicht vorstellen, dass ihr Oper mit bayerischer Blasmusik irgendwie vereint. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir schon gut vorstellen, weil wie meine Mama gestorben ist, habe ich Mio Bambino Caro, eine Sängerin gehabt, eine Opernsängerin, und habe das halt gespielt an meinen 50. Geburtstag zu Ehren meiner Mama. Und habe ich gewusst, das klingt gut. Ja, hat er gesagt, also dann, er organisiert die Kohle und ich muss schauen, dass ich die Arrangements herbringe. Und da habe ich einen wunderbaren Menschen, mit dem, wo ich ja vorher schon viel zusammengespielt habe und viel musikalische Sachen gemacht habe. Das ist der Professor Wittrich, Peter Wittrich, der ist aus der Hochschule in Minge, arbeitet
der. Der war auch etliche Jahre bei der Dellenhauser.
Ja, genau, dabei. Genau. Und ich habe auch bei den Dellenhauser ab und zu ausgeholfen. Und dann habe ich den angerufen, sage ich, du, pass auf, Peter, so und so, kannst du was schreiben? Dann hat er das gemacht. Und dann haben wir, so ist das Projekt Oper Weiß-Blau entstanden. Und da haben wir unsere Premiere eben gehabt vor Corona, und zwar in Trudering. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also wirklich, es war brechend voll, Standing Ovations. Also das war ein Erlebnis vom Feinsten. Und da haben wir halt einfach diese neue Art. Also ich glaube nicht, dass es sowas nur gibt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass bei einer Arie oder bei Carmen zum Beispiel, dass da auf einmal Kurglocken dabei sind. Also habe ich noch nicht gehört. Also bei uns gibt es das. Also ich möchte aber auch betonen, wir verarschen die Oper nicht. Überhaupt nicht. Also wir werden das nicht ins Lächerliche ziehen, sondern wir haben einfach nur einen anderen Sound.
Ja? Ja, es gibt halt, oder wenn ich das so salopp sage, es gibt halt Oper, Operettenliteratur, die ihr dann mixt mit Blasmusikkultur.
Genau, also einfach die Begleitung ist dann mit Blasmusik und nicht mit Geigen, sondern einfach Blech- und Holzinstrumenten. Ja. Und natürlich mit Holzläfen, Alphorn, Kurglocken, ja.
Wo kann man denn Oper Weiß-Blau als nächstes erleben oder in diesem Jahr?
Also in München auf alle Fälle am 13. September im Deutschen Theater im Großen Saal. Und da brauche ich Leid unbedingt. Ich möchte einmal das Deutsche Theater vollkriegen. Und das hat mich gefreut, also wenn da ein Haufen kommen. Ja.
Also mit dabei ist eben die Franziska Rabel, die wir vorhin gehört haben, mit einem Ausschnitt aus My Fair Lady.
Ja. Genau. Und O Sole Mio und alles. Es sind lauter bekannte Stücke. Oder Carmen. Also wer das erleben möchte. Es ist immer schwierig, dieses Projekt zu erklären. Man muss einfach hören. Die, wo es hören, die sind begeistert. Aber zum Erklären ist es wirklich schwierig. Ja, also das letzte Konzert war im Freising, im neuen Asam-Theater, wo uns der Herr Bader, Markus Bader, engagiert hat. Und das war ausverkauft und die Leute sind wirklich ausgeflippt. Also das hat ihnen wirklich gefallen. Das ist jetzt ein Eigenlob stinkt, das liegt ja nicht an mir, sondern das liegt an der Sängerin natürlich. Ja. Aber die sind wirklich, wir haben 20 Minuten Zugabe gegeben und das sagt alles. Ja. Und das gleiche Programm macht man eben im Deutschen Theater.
Jetzt haben wir sind schon in der Schlussrunde, Sigi Grad. Helmut, du hast mir im Vorgespräch noch eine nette Begebenheit vom letzten Jahr war es, oder ja, erzählt, die sich zugetragen hat im Hofbräuhaus. Das wäre vielleicht eine nette Hinausschmeißen für unseren heutigen Ratsch. Da hast du einen berühmten Schauspieler kennengelernt.
Ja, also wir haben ja da zu sechster gespielt, in der kleinen Formation. Und dann sagt er so Security, du pass auf, Helmut, da sitzt der Schauspieler, ein ganz berühmter. Sag ich, wo? Ja, da hinten. Sag ich, den kenne ich nicht. Dann sagt unser Trompeter, du, das ist der Russell Crowe. Ja, sag ich, und? Wer ist das? Ja, der Russell Crowe, der ist ja Oscar-Preisträger. Und dann hat der sich gesagt, ja, das ist ja Wahnsinn, was macht der bei uns? Ja, sag ich, der wird wahrscheinlich Durst haben und Hunger, sonst war er nicht da. Ja, vielleicht kann man da ein Standteil spielen. Ja, dann bin ich, sind wir halt in der Pause hingegangen, dann haben wir einmal Standteil gespielt und ein Prosit, das hat ihn dann recht gefreut. Und dann haben wir gedacht, naja, das ist Amerikaner, beziehungsweise der ist ja aus Neuseeland, der versteht mich eh nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, thank you, und dann bin ich gegangen. Und dann haben wir gegessen, und wenn wir zurückgegangen sind, haben wir gedacht, jetzt gehst du doch nochmal hin. Und dann mein Englisch ist wirklich schlecht, also wirklich schlecht. Und dann bin ich hingegangen, habe ich gesagt, I'm sorry, mein Englisch ist Bullshit, and your German wahrscheinlich auch, oder? So habe ich es ihm gesagt. Und dann hat es ihn voll zerrissen. Also der hat gelacht ohne Ende. Und dann habe ich gesagt, wie schaut es denn aus? Mit einem Pitschka, also mit einem Foto. Ja. Dann hat er gesagt, ja, yes, er kam in 1 hour. Ja, sag ich, das ist okay, nimmst, dann machen wir das. Gut, und dann haben wir wieder weitergespielt. Dann schaue ich mich nach einer Stunde um, war er nicht mehr da. Und man denkt, ach, Herrschaft, wo ist er denn jetzt? Und habe ich dann ein bisschen geärgert sogar. Und dann kommt er, und kurz vor dem Schluss, ich war unterm Spielen, dann sagt er, also jetzt braucht er das Foto. Und hat sein Handy rausgenommen. Habe ich gesagt, ich habe jetzt keine Zeit. One minute, habe ich gesagt, no. Und er hat am Flughafen müssen. Dann hat er sein Handy rausgenommen und hat ein Selfie gemacht. Von uns zwei. Also er hat ein Selfie gemacht. Gut. Und ist er abgehauen. Und man denkt, so schlecht. Also unmöglich. Am nächsten Tag, das war der Montag, ruft mich der Merko und sagt, Russell Crowe sucht mich auf X, also die Internetplattform X. Und da war es ja so, dass man, ja, ich habe das erklärt, wie das zustande gekommen ist. Und es hat so einen riesen Bump gemacht. Ich war wirklich von 10 Uhr Vormittag bis auf die Nacht um 8 Uhr war ich nur am Telefon. Fernsehstationen sind gekommen, also Sat.1 ist gekommen, RTL, also das kann man sich nicht vorstellen. Und dann habe ich sogar noch eine Seite im Spiegel gekriegt und ich war in einer Radiosendung vom Kai Pflaume in Hamburg eingeladen. Also nur wegen ein Foto, also das möchte man gar nicht glauben. Das war natürlich schon super. Und ich habe ihm dann geschrieben und er hat sich dann bei mir persönlich nur mehr gemeldet auf Instagram und hat sich bedankt, dass er sich köstlich amüsiert hat mit mir. Genau, das war die Geschichte vom Russell Crowe.
Ich habe mich heute amüsiert und mich gefreut an unserem Ratsch und mich sehr gefreut, dass du nach München gekommen bist zu uns ins BR Heimatstudio. Helmut Schranner, vielen Dank für den Besuch.
Johannes Hitzelberger, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich war sehr gerne da. Also ich habe viel gelacht heute.
Habe die Ehre. Dankeschön. Vergelt's Gott für den Besuch, Helmut Schranner.
Ich sage auch vielen herzlichen Dank.
Für dich.
Für dich.